Sie hören den Kurier. Duell ums Weiße Haus. Die US-Wahl 2020.
Nur mehr 12 Tage. Dann ist das Duell ums Weiße Haus geschlagen. Also, naja, sofern Trump halt gewinnt, dann. Wenn nicht, habt ihr auch schon in einer unserer letzten Folgen gehört, bleibt es wohl spannend, wie es weitergeht und ob Trump dann die Wahl, oder eigentlich besser gesagt die Niederlage, überhaupt akzeptiert. Erst gestern hat die finale TV-Debatte der beiden Herausforderer stattgefunden und die High- und Lowlights aus dieser wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Außerdem geht es heute auch um den American Dream und darüber, ob es ihn überhaupt noch gibt oder ob vom Tellerwäscher zum Millionär nicht doch schon eher eine Floskel ist. Mein Name ist Carolina Bartosch und ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Daily Podcast-Folge wieder mit dabei seid. In der ersten TV-Debatte ging es ja ordentlich rund zwischen Biden und Trump. Da wurde unterbrochen und vor allem wurde verbal scharf geschossen. Gestern hat nun die finale TV-Debatte zwischen den beiden stattgefunden und die war um einiges ruhiger. Na gut, das könnte zum Teil aber auch daran gelegen haben, dass bei dieser TV-Runde das Mikro von dem Kandidat, der gerade keine Redezeit hatte, stumm geschalten wurde. Schließlich war dann Corona auch das bestimmende Thema der Debatte. Und noch immer glaubt Trump daran, dass man in wenigen Wochen eine Impfung habe.
We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I was in the hospital. I had it and I got better and now they say I'm immune. Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that.
Herausforderer Joe Biden hat dagegen für die aktuelle Lage einen zugegebenermaßen nicht sehr neuen Tipp, nämlich eine Maske zu tragen. Etwas, was im Umfeld Trumps lange verweigert wurde.
What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe.
Und auch auf Trumps Aussage, dass man lernen müsse, mit dem Virus zu leben, hat Biden eine drastische Antwort.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning.
Auch Trumps Steuerakten sind ein großes Thema. Der Präsident beschwert sich hier einmal mehr, wie mit ihm umgegangen wird.
I get treated worse than the Tea Party got treated. Because I have a lot of people in there, deep down in the IRS, they treat me horribly.
Biden sagt darauf, dass Trump einfach mal seine Finanzen offenlegen sollte. Und auch die Black Lives Matter-Bewegung war großes Thema gestern, denn Joe Biden sprach an, dass es über Jahrzehnte strukturellen Rassismus in den USA gibt.
The fact of the matter is, there is institutional racism in America. And we have always said, we've never lived up to it, that we hold these truths to be self-evident. All men and women are created equal. But guess what? We have never, ever lived up to it, but we've always constantly been moving the needle further and further to inclusion.
Trump dagegen verwies darauf, dass auch unter Barack Obama da hingegen nichts passiert ist. Und damals war Biden ja schließlich Vizepräsident.
You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this, but you were there just a short time ago and you guys did nothing.
We did.
You know, Joe, I ran because of you. I ran because of Barack Obama. I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room.
Und Trump sagt von sich, er sei the least racist person. Interessant. Er hätte ja auch sagen können, dass er einfach kein Rassist sei. Jedenfalls konnte Trump auch im zweiten Duell nicht entscheiden gegen Biden punkten. Wie CNN am späten Donnerstagabend berichtete, sahen 53% der befragten Fernsehzusender Biden als Sieger und nur 39% Trump. Eins ist sicher, so wie wir Trump kennen, wird ihn das jetzt nur noch mehr anspornen im Wahlkampf. Von der Präsidentschaftswahl kommen wir jetzt zu einem Begriff, der so ziemlich jedem bekannt ist. The American Dream. Dieses Versprechen beruht ja darauf, dass man sich in einem neuen, unberührten Land ein neues Leben aufbauen kann. Weg von den Zwängen der Heimat. Und auch ein freies Leben hat, wo jede Stimme gleich viel zählt. The Land of the Free, wie es auch in der Hymne heißt. Doch durch harte Arbeit etwas zu erreichen, dieser Saga vom Tellerwäscher zum Millionär, hat schon von Anbeginn an Risse gehabt. Denn vor allem die afroamerikanische Bevölkerung, deren Vorfahren noch als Sklaven auf den neuen Kontinent kamen, hatten nie die gleichen Chancen wie die weiße Bevölkerung. Was sie verband, war nach dem Zweiten Weltkrieg der Aufbruch in die modernen Städte. Also weg vom Land, um der Armut zu entfliehen und in der Stadt Jobs zu suchen. Singt Tracy Chapman in ihrem ikonischen Song aus dem Jahr 1988. Doch auch diese Vorstellung bröckelte schon weit früher. War es in den prosperierenden 1950er und 1960er Jahren, wo die Industrie brummte, noch möglich, sich ein kleines Haus zu erarbeiten, ist dieser Traum für viele in weite Ferne gerückt. Viele Menschen haben heute zwei Jobs, um irgendwie über die Runden zu kommen und die Kreditrate für ihr ebenerdiges Haus zu zahlen. Mit dem Ausbruch des Coronavirus ist das ohnehin fragile Gebäude jetzt gewaltig ins Wanken geraten. Eine der wichtigsten Stimmen Amerikas, der Sänger Bruce Springsteen, hat sich viele Jahre an den Schattenseiten des American Dream abgearbeitet. Doch erst das Coronavirus habe diese Wunde endgültig offengelegt, sagt der Boss in seiner E-Street-Radioshow auf Sirius XM. Diese Pandemie hat die große Kluft zwischen unserem amerikanischen Traum und der amerikanischen Realität gezeigt. Zwischen dem heutigen Amerika und den Idealen, die in unserem Gründungsdokumenten verankert sind. Meine Kollegin Caroline Krause-Sandner hat daher den Politologen Paul Schuierer-Aigner angerufen und gefragt, ob es den American Dream heute überhaupt noch gibt und warum der wohl berühmteste Sage von Donald Trump, Make America Great Again, vor 4 Jahren so gezogen hat und ob das heute eigentlich auch noch so gut funktionieren würde.
Bei mir am Telefon ist Paul Schuierer-Aigner. Er ist Politologe und erklärt außerdem in seinem Blog Querschrift Phänomene und Entwicklungen im Zusammenhang mit der US-Politik. Hallo Paul.
Hallo Caro.
Wir duzen uns übrigens, weil wir uns aus dem Studium kennen. Ja, Paul, wir alle kennen die Story vom American Dream, vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo quasi der Tellerwäscher Millionär werden kann, wenn er sich nur genügend anstrengt. Momentan wird in Amerika aber viel von Chancenungleichheiten gesprochen, aufgrund von sozialem Status, Hautfarbe, Bildungsgrad der Eltern, finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Gibt's diesen American Dream überhaupt noch oder inwiefern hat sich das geändert?
Ich glaube, man muss auf diese Frage ein bisschen historisch anfangen, woher kommt diese Vorstellung vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten eigentlich. Die USA sind ja ein Einwanderungsland par excellence sozusagen, weil schon im 17., 18. Jahrhundert ganz große Einwanderungsströme auch aus Europa sich auf den Weg gemacht haben. Wer waren diese Leute? Das waren Leute, die in Europa entweder unter den Monarchien nicht mehr leben wollten und weniger Spielregeln, ein freieres Leben haben wollten. Es waren auch Leute, die daheim nicht viel zurücklassen mussten, also oft Menschen, die gleichzeitig arm, aber sehr engagiert und ambitioniert waren und denen versprochen wurde, dass sie sozusagen, wenn sie über den Atlantik reisen, dort ein Land vorfinden werden, wo es weniger Regeln gibt, wo jeder ein Stückchen Grund für sich haben kann, wo die staatliche Autorität gering ist und so weiter. So, also der American Dream hat auch historisch eine sehr starke Komponente und er hat auch sozusagen ein Demokratieversprechen mit sich gebracht, weil diese weniger Spielregeln auch mit sich brachten, dass man dort ein bisschen freier tun, schaffen, wirtschaften, arbeiten, landwirtschaften und so weiter konnte. Und ich finde das als historischen Abriss sozusagen relevant, ist dazu zu sagen. Mhm. Später ist der American Dream sozusagen sehr stark verknüpft mit der Vorstellung, wer fleißig ist, wer hart arbeitet, von Tellerwäsche zum Millionär, du hast das Thema schon angesprochen, Arnold Schwarzenegger und so weiter. Ja. Dieses Versprechen, durch harte Arbeit etwas erreichen zu können, hat sich sehr stark abgenützt und das hat ganz viel mit der Deindustrialisierung zu tun. Also ab den 70er, 80er Jahren, wo es viel leichter wird auf der Welt, Arbeit woanders zu günstigeren Preisen erledigen zu lassen, hat einen massiven Niedergang der industrialisierten Gegenden in den USA gebracht. Es gibt da Städte wie Detroit, eine große Industriestadt in Michigan, die hatte in den 1960er Jahren fast 2 Millionen Einwohnerinnen, heute hat sie 500.000 Einwohnerinnen, ein Viertel. Sowas gibt es in Europa nicht vergleichbar und das hat was damit zu tun, dass Arbeit wieder woanders erledigt werden lassen konnte für die Firmen einfacheren und günstigeren Bedingungen. Mhm. Und ganz viel von dem, was wir jetzt sozusagen an Abwanderung der Arbeiterschaft in Richtung Republikaner sehen, hat was damit zu tun, dass deren Arbeit einfach jetzt woanders erledigt wird und dass dieser American Dream sich für sie in der Form nicht mehr erfüllen lässt.
Okay, und dann ist vor 4 Jahren der Donald Trump dahergekommen und hat gesagt, make America great again, und wir bringen die Produktion wieder in unsere Bundesstaaten, und das hat dann so viele beeindruckt, dass sie ihn gewählt haben, beziehungsweise zieht das immer noch, weil er geht ja mit demselben Slogan quasi in die Wahl.
Ja, also er versucht die gleichen Slogans jetzt wieder zu beleben. Das liegt auch daran, dass er sonst irgendwie von der Themenlage bei den Dingen, die momentan in der amerikanischen Politik im Vordergrund stehen, recht wenig zu gewinnen hat. Wenn man sich die großen Diskussionen anschaut, Covid und Gesundheitsversorgung, da hat Trump wenig zu gewinnen, da hat er klare Mehrheiten gegen sich. Mhm. Wenn man sich die durch den Supreme Court und durch diese Anhörung der Höchstrichterin jetzt kommenden Fragen zu Schwangerschaftsabbruch und so weiter, gesellschaftspolitische Fragen anschaut, da sind die republikanischen Positionen und besonders die oft sehr zugespitzten von Trump nicht mehr mehrheitsfähig. Einer der Gründe dafür, dass er jetzt versucht, mit seinen alten Slogans wieder zu kommen, man sieht das ganz stark, dass das in den letzten Wochen vor allem wieder darauf zugespitzt wird, Keep America Great, Make America Great Again, das sind die Slogans, mit denen er zu punkten versucht. An der wirtschaftlichen Situation von den Gruppen, die ihm zum Wahlsieg verholfen haben, hat sich wenig geändert. Das heißt, der Boden ist genau gleich fruchtbar wie davor.
Okay, da sprichst du jetzt auch den Rust Belt an, oder? Also die Industrieregion um eben Michigan, Illinois, Ohio und so weiter.
Genau, das sind diese Staaten um die großen Seen herum, die, ja, es ist ja für uns oft ganz schwer nachvollziehbar, die sich viel mit Politik beschäftigen, dass jemand gleichzeitig 2008 und 2012 begeistert Obama wählen konnte und 2016 gleich begeistert Trump wählen konnte. Das hat sehr viel mit der eigenen wirtschaftlichen Situation zu tun. Man darf nicht vergessen, dass die Obama-Erfolge in diesen Gegenden, der hatte im Gegensatz zu Clinton diese Staaten alle gewonnen, die haben sehr viel damit zu tun, dass das infolge einer Wirtschaftskrise war, wo die Position der Demokraten sehr stark auf die Arbeitsplätze fokussiert war, wo es geheißen hat, wir müssen diese großen Betriebe retten, wir müssen damit Rettungspaketen die Automobilindustrie retten, während gleichzeitig auf republikanischer Seite Kandidaten waren, die sehr viel mit Privatisierung arbeiten wollten, die gesagt haben, wir tun da nicht viel staatliches Geld hineinstecken, weil die guten Betriebe werden überleben und die schlechten sollen in der Marktwirtschaft sowieso sozusagen getilgt werden. Lustigerweise ganz ähnliche Gründe, warum viele Leute in diesen Staaten Obama und Trump gleichzeitig wählen konnten, wenn es auf den ersten Blick sehr absurd scheint.
Ja, vor allem, weil weder Obama noch Trump eigentlich dieses Versprechen halten konnten, dass sie diese Gegend wieder irgendwie revitalisieren, oder?
Ja, also der Vorteil, den die Demokraten sozusagen trotzdem in diesen Gegenden haben, ist, dass sie halt Vertreter und Vertreterinnen einer stärkeren staatlichen Absicherung sind. Das heißt, sie schlagen stärkere Modelle für eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung vor. Die Menschen, die früher von eigener harter Arbeit sich dann auch eine gute Krankenversicherung leisten konnten, denen schlagen die Demokraten und Demokratinnen jetzt vor, wir tun da eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung mit geringen Beiträgen machen. Also liefern im Bereich Industrie zurück in die USA holen, wenn es exemplarisch immer wieder versucht und an einigen Beispielen sehr stark öffentlich vorgeführt wird von Trump. Aber die Firma, die freiwillig um das Zehnfache in den USA produzieren lässt, wenn sie bereits nach China übersiedelt ist mit ihren Standorten, die muss man wahrscheinlich mit der Lupe suchen.
Ja. Trotzdem, also in diesen Kreisen oder in diesen Gegenden momentan geht ja auch oft das Narrativ um, quasi jetzt insbesondere in der schwierigen Corona-wirtschaftlichen Lage, wenn der Biden oder wenn Demokraten ein Demokrat Präsident wird, dann geht die Wirtschaft erst recht den Bach runter. Ist da was dran? Also ist ein demokratischer Präsident schlecht in einer wirtschaftlichen Misere?
Also was die Demokraten vorschlagen, ist, dass diese nicht mehr in dieser Form zurückbringbaren Arbeitsplätze und diese nicht mehr in dieser Form erhaltbaren Industrien halt durch andere Industrien ersetzt werden müssen. Es ist aber nicht ganz einfach, einem Bergbauarbeiter, der in einem Kohlebetrieb unter Tag gearbeitet hat, zu sagen, dass er demnächst Solarkollektoren aufstellen und warten wird, weil sich das halt nicht von heute auf morgen übersetzen lässt. Mhm. Aber ja, das Versprechen von Trump, das er nicht einhalten wird können, nämlich die Zustände der 80er Jahre in Bezug auf die ökonomische Situation wiederherzustellen, da waren diese 4 Jahre möglicherweise noch nicht lange genug, dass ihm dieses Versprechen nicht mehr abgenommen wird. Und gleichzeitig ist das die Umstrukturierung, die Demokraten vorschlagen, zum Beispiel im Rahmen des Green New Deal. Die wollen die Leute, glaube ich, noch nicht so wahrhaben, weil ja auch besonders ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht so mobil sind wie junge. Ich kann einem 30-Jährigen, der in den USA lebt und für den es relativ normal ist, sich vorzustellen, dass er seinen nächsten Job vielleicht in einem anderen Bundesstaat oder sogar an einer anderen Küste annehmen wird. Da gibt es ein anderes Mobilitätsverhalten als bei uns. Das ist einem 30-Jährigen vielleicht noch erklärbar. Aber einer 50-Jährigen zu erklären, dass sie, wenn sie weiter Arbeit und Beschäftigung und ein Einkommen haben will, ein paar 100 Kilometer übersiedeln wird müssen, ist ein Tough Sell. Also kann man wahrscheinlich nicht ganz einfach verkaufen.
Also Sie kaufen es ihm durchaus noch ab, dass er das, also dem Donald Trump, dass er quasi die Wirtschaft immer noch besser handeln könnte als die Demokraten, die möglicherweise mehr persönliche, die irgendwie mehr abverlangen würden von den Leuten, also zu übersiedeln oder so.
Ich glaube, das hat immer sehr viel damit zu tun, was sich die Leute gerne wünschen und vorstellen würden und manchmal gar nicht damit, was realistisch wäre und was nicht. Mhm. Aber ja, jemandem zu sagen, ich stelle die Zustände der 80er Jahre wieder her, wenn ihr mir nur eure Stimme gebt, ist einfacher, als jemandem zu sagen, es wird nie wieder so komfortabel, wie es war. Ihr müsst umlernen, ihr werdet weniger verdienen, ihr müsst vielleicht übersiedeln. Und außerdem arbeitet ihr in Industrien, Stichwort Autoindustrie, Stichwort Kohle, Stichwort Fracking, die à la longue aus ökologischen und aus klimapolitischen Gründen auch nicht in der Größenordnung haltbar sein werden. Also die Demokraten haben dort einen nicht ganz einfachen Verkauf ihrer Argumente, auch wenn sie unterm Strich plausibel und sinnvoll sind.
Okay. Das heißt also, Trump-Wähler wählen ihn wirklich auch aus wirtschaftlichen Gründen möglicherweise. Aber was ist das Hauptargument bei beiden, also dass man demokratisch wählt, Trump zu verhindern?
Also wenn man jetzt auf diese Gruppe der Wechselwählerinnen in diesen industriellen Midwest-Staaten, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, wenn man auf die anspricht, dann gibt es ja mehrere Wechselwählerinnen-Gruppen, ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist, aber es geht nicht immer nur um die weißen arbeitenden Männer sozusagen, um diese weiße Arbeiterschaft, sondern es gibt dort auch wachsende Vorstädte, wo ganz viele junge bis mittelalte Frauen zum Beispiel sehr mobile Wähler und Wählerinnen sind. Also es ist ein bisschen verkürzt zu sagen, es geht in diesen Industriestaaten nur um die weiße Arbeiterschaft. Es gibt eine hohe Mobilität und es gibt verschiedene Gruppen, die sehr stark zwischen den beiden Parteien hin und her schwanken.
Also doch, durchaus. Also es gibt schon Wechselwähler und Wechselwählerinnen in den Swing States. Da geht es nicht nur um die Mobilisierung von der eigenen Wählerschaft.
Das ist eine alte Diskussion innerhalb der demokratischen Partei, ob man sozusagen mit einer starken Mobilisierung von jüngeren, ethnisch diversen Gruppen, ob das sozusagen mehr wert ist, den Aufwand, oder ob es mehr wert ist, die Wechselwählerinnen zu überzeugen. Aber nur um die Größenordnung der Wechselwählerinnen nochmal in Erinnerung zu rufen, wir reden da bei den USA von einem Land, in dem die letzten 5 oder 6 Präsidentschaftswahlen alle mit ungefähr 53-47 maximal, manchmal noch knapper ausgegangen sind. Die Wechselwähler und Wechselwählerinnen machen davon, wenn es wenig ist, 5, wenn es viel ist, 10% aus. Das sind 10 ganz entscheidende Prozent in diesen Bundesstaaten, aber wir reden von einer relativ kleinen Gruppe, die sehr umkämpft ist, aber auch die These sozusagen unbedingt diese Mitte besetzen zu müssen, die kaufen nicht alle diese These. Es gibt da sehr viele innerhalb der Demokratischen Partei, die sagen, wir müssen, wenn wir nur genug schwarze Wählerinnen und Latinos dazu bringen, zur Wahl zu gehen, und wenn die Jungen endlich alle ihre Wählerregistrierung machen und dann auch wirklich hingehen, dann brauchen wir über die wenigen Prozent in der Mitte gar nicht mehr reden, weil wir bei den Jüngeren sowieso deutliche Mehrheiten haben.
Du hast jetzt gerade Schwarze und Latinos angesprochen. Das ist ja jetzt zurück zu unserem American Dream. Das ist ja auch in den vergangenen Monaten ein großer Kritikpunkt gewesen, insbesondere der Black Lives Matter Bewegung, dass der Rassismus noch so tief in den Köpfen der Amerikaner verwurzelt ist, dass quasi die Chancen für People of Color immer noch wesentlich schlechter sind als für Weiße. Also zum Aufstieg, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in sozialer Hinsicht. Um die Bewegung ist zwar jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber wären quasi People of Color oder schwarze Amerikaner noch in den Vordergrund treten bei dieser Wahl? Haben die eine bestimmte Bedeutung? Ist das eine Wahl, wo Schwarze besonders mobilisiert sind?
Also die haben eine ganz wichtige Bedeutung, und zwar auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, es gibt im früheren alten Süden der USA einen großen Staat, der mittlerweile schon so viele Zuwanderer und Zuwandererinnen von den Küsten hat, so junge Familien mit kleinen Kindern, die oft sehr liberal eingestellt sind. Dieser Staat ist Georgia mit der Hauptstadt Atlanta, ganz umkämpfter Swing State jetzt. Dort spielen Schwarze deswegen eine Rolle, weil sie ungefähr 30% der Bevölkerung ausmachen und weil eine höhere Mobilisierung dieser Schwarzen bei gleichzeitig wachsender, junger, liberaler Bevölkerung in den Vorstädten könnte dazu führen, dass dieser Staat möglicherweise tendenziell immer demokratischer wird. Jetzt kann man sagen, wir reden nur von einem Staat, aber das ist ein großer republikanischer Staat, auf dessen Stimmen die Republikaner normalerweise angewiesen sind, wenn sie das Weiße Haus und auch den Senat halten wollen. Die andere wichtige Rolle, die sie spielen, und darauf hat Cory Booker, der auch in den Vorwahlen gegen Joe Biden, in den demokratischen Vorwahlen angetreten ist, immer wieder hingewiesen, der hat gesagt, wenn man sich die großen Städte im mittleren Westen anschaut, Detroit habe ich davor angesprochen, diese große Autostadt, das ist eine Stadt, in der 80% der Menschen schwarz sind. Und die Frage, ob von diesen 80%, also die wählen immer mehr oder weniger 85-90% demokratisch. Die größere Frage, als wie sie sich aufteilen, ist, wie viele von denen hingehen. Und wie viele von denen irgendwelche Hürden in den Weg gestellt bekommen, komplizierte Formulare, zu wenig Wahllokale und so weiter. Mhm. Aber Booker sagt, wenn wir in den großen Städten des mittleren Westens, zum Beispiel in Detroit oder in Philadelphia, in Pennsylvania, wenn wir dort die Schwarzen wieder zu dem Grad mobilisieren, wie das bei Obama der Fall war, wo die mit einem schwarzen Kandidaten natürlich auch noch sozusagen einen Identitätsgrund hatten, hinzugehen, wenn wir die wieder hinbringen, dann werden wir diese Staaten gewinnen, Klammer auf, ohne so stark auf die weißen Wechselwählerinnen in der Mitte schauen zu müssen. Mhm. Und auch ein Satz nur dazu, das hat natürlich auch politisch ganz massive Konsequenzen, ob sich die Demokratische Partei auf weiße Arbeiterschaft oder auf Schwarze, der Black Lives Matter Bewegung nahestehende Aktivistinnen konzentriert, weil das natürlich auch programmatisch einen ganz großen Unterschied macht, welche Themen man bringt.
Ja, genau. Und ob man auch, also die Frage ist wahrscheinlich auch, ob man andere Wählerschaft damit abschreckt, wenn man zu sehr auf die eine Wählerschaft eingeht.
Im Extremfall kann das auch ein Entweder-Oder werden. Ja, vielleicht kann ich mit dem, womit ich den Schwarzen dazu bringe, hinzugehen, den Weißen, jetzt sind wir in ganz argen Klischees, aber jetzt haben wir schon so weit zugespitzt, vielleicht kann ich sie nicht beide haben, und die Frage ist, wen kriege ich leichter und wer davon sind wie viele und welche davon wachsen wie stark als Bevölkerungsgruppe. Mhm. Also wir haben ja trotzdem auch wachsende Anteile von Schwarzen und Latinos insgesamt an der US-Bevölkerung. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich in die Zukunft gesprochen eine sehr gute Situation für die Demokratische Partei, dass sie in diesen wachsenden Gruppen deutliche Mehrheiten hinter sich hat.
Ja. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf das Resultat und auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen und einzelnen Schichten, auf die Zahlen, die dann rauskommen. Ich bin gespannt auch, wie lange das dauern wird, bis die dann rauskommen, die Zahlen und das Ergebnis. Lieber Paul, vielen Dank für deine Expertise.
Liebe Caro, danke für die Einladung und schöne Grüße.
Danke.
Tschüss. Ciao.
Auch in Österreich sind zahlreiche amerikanische Staatsbürger wahlberechtigt, und in der US-Botschaft in Wien bereitet man sich deswegen auf eine intensive Wahlnacht vor, wenn auch unter strengen Covid-Bestimmungen. Der US-Botschafter Trevor Trainer hat diese Woche österreichische Journalisten empfangen, um sich ihren Fragen zur S-Wahl zu stellen. Und dabei freute er sich auch, die Aussage Trumps über Österreicher, die angeblich in Wäldern wohnen, zurechtzurücken.
I kind of loved and was proud that unprompted, when asked about this topic, Austria was the first country that popped into the mind of the President of the United States of America. That was widely talked about, but unfortunately badly translated from the English. And so what the president was talking about is more about forest management. And so, you know, I do a lot of hiking. I do it here in Austria. In fact, I've gone hiking with your chancellor here in Austria, and I do it in America. And you walk through forests here and they're beautifully managed. You don't find, you know, a meter of dead leaves on the ground or dead branches or whatever. There's a lot of active management here. There used to be a lot of active management in California, where I'm from, but in recent years, the budgets have been held up over disagreements between the environmentalists and the Republicans, you know, and so our forests aren't well managed. And this is part of why our fires have been so bad, is there's, you know, dry leaves and branches and things that make the fires worse. And so his comment was really more a reflection of the differences in the philosophy than in, you know, I don't think he thinks of Austrians like the Ewoks in Star Wars, you know, swinging from tree to tree. I think he realizes this is not the case.
Gut, dass das klargestellt hat, dass wir nicht wie Ewoks in Baumhäusern leben und von Baum zu Baum schwingen. Über die Person Donald Trump, zu dessen Familie Botschafter Traynor enge Verbindungen nachgesagt werden, sagt der Diplomat das hier.
He is forever underestimated. Forever, forever. You know, no one thought he would win 4 years ago. And, you know, remember, Hillary Clinton spent, I think, 3 times more money than he did. And everyone said it's impossible he'll win. But, you know, he has a very intriguing ability to connect with the average person, you know, and it's ironic is in as much as he is a billionaire, but the average person thinks of him as one of them. You know, before this president, anytime a president opened their mouth, whatever words came out had been studied, polished, massaged, you know, tested by an army of consultants and advisors and all of that. And this, I think we agree, is not the case right now. And maybe because of social media or I don't know why, we all suddenly have a front row seat to the process of the decision making. And usually we get to an agreeable decision in the end, which we all can sort of move forward on. But we're also seeing, as we would say in America, we're seeing a little bit of the sausage making before the final product, maybe a little too much of the sausage making.
Also egal, welcher Präsident kommt und geht, laut Trevor Traynor werden die Worte des Präsidenten immer auf die Waagschale gelegt werden. Und eines ist auch klar, der Mythos des American Dream besteht weiter, auch wenn er immer unwahrscheinlicher geworden ist. Denn noch immer hängen die Leute weiter an diesem Traum, so wie das junge Paar, das in Bruce Springsteens Song Atlantic City einen Neuanfang in der gleichnamigen Stadt anfangen will.
Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay, so I drew what I had from the Central Trust, and I bought us 2 tickets on that close city bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a bet. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, and let me tonight.
Mit Bruce Springsteen in euren Ohren verabschiede ich mich nun für heute von euch. An der heutigen Folge haben Elias Nadmesnik und Caroline Krause-Sandner mitgearbeitet. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns eine Bewertung. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei und bis dahin schönen Abend und bis bald.
It's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a bet.